Ja, heute Nachmittag ist der Bruder Waldmann zu uns zu Gast und hält den Vortrag Beweise deine Loyalität als Christ. Und er kommt aus Steglitz, Ost.
Wir wollen heute Nachmittag über eine sehr schöne Eigenschaft sprechen, die Jehova sehr schätzt an Menschen, und zwar über die Loyalität. Und wenn man dich jetzt so fragen würde, ich mach's nicht, ist nur rein rhetorisch, ne? Wie würdest du Loyalität erklären? Dann würden die meisten wahrscheinlich das mit dem Wort Treue wiedergeben. Und das trifft es eigentlich ganz gut, aber nicht ganz. Nicht Treue, da hast du ein Gesetz, nicht? Gesetzestreue sagt man ja auch, und man weiß genau, was man zu befolgen hat, nicht? Nach dem Buchstaben des Gesetzes bin ich treu. Aber Loyalität geht darüber hinaus. Loyalität sucht nicht nach Schlupflöchern oder nach Umwegen oder Auswegen. Loyalität hält an einem Versprechen fest. Auch wenn es schwierig wird oder gerade wenn es schwierig wird in unserem Leben, Loyalität bewirkt, dass wir festhalten. In dem Fall Jehova und an seinen gerechten Grundsätzen werden wir festhalten. So könnte man sagen, und das könnte man sich so einprägen als Definition für das Wort Loyalität, es ist eine Anhänglichkeit des Herzens. Das könnte man sich vielleicht so im Hinterkopf vermerken, nicht? Es ist eine Anhänglichkeit des Herzens, eine liebevolle Anhänglichkeit Jehova gegenüber, die nicht loslässt, auch wenn es schwierig wird, die Versuchungen und irgendwelchen Versprechungen widersteht, die festhält, auch wenn wir manchmal Sachen nicht selber verstehen mögen. Nachher werden wir noch einen Bibeltext betrachten, bei dem diese Erklärung sehr, sehr deutlich wird, was der Petrus nämlich einmal gesagt und getan hat. Nun heißt ja unser Vortrag, beweise deine Loyalität als Christ, und ich lade euch ein, die Bibel zu gebrauchen und Epheser Kapitel 4 aufzuschlagen mit mir zusammen. Und dort werden wir erkennen, dass Paulus die damals lebenden Christen unter Inspiration aufforderte, diese Eigenschaft als Teil ihrer christusähnlichen Persönlichkeit anzuziehen. Ephesus, das war eine ziemlich schlimme Stadt. Die Brüder hatten da keinen einfachen Stand. Sehr viel Unsittlichkeit war dort in dieser Stadt vorhanden. Und Paulus forderte deshalb seine Brüder auf, loyal zu sein, zu Gottes Grundsätzen loyal zu sein. Und dazu ist es notwendig, sich an dem Beispiel des Christus zu orientieren, denn er war absolut loyal in allem, nicht? Aus Liebe heraus gehorchte er seinem Vater selbst bis in den Tod. Auf dieses Beispiel Bezug nehmend, sagt Paulus oder schrieb Paulus in Epheser Kapitel 4 ab Vers 20, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, sofern ihr ihn überhaupt gehört habt und durch ihn belehrt worden seid, so wie die Wahrheit in Jesus ist, dass ihr die alte Persönlichkeit ablegen sollt, die eurem früheren Wandel entspricht und die gemäß ihren trügerischen Begierden verdorben wird. Dass ihr aber erneuert werden sollt in der Kraft, die euren Sinn antreibt und die neue Persönlichkeit anziehen sollt, die nach Gottes Willen in wahrer Gerechtigkeit und Loyalität geschaffen worden ist. Also hier stecken einige sehr interessante Dinge in diesem sehr verschachtelt klingenden Satz, ne? Aber wenn wir das nochmal kurz auseinandernehmen, dann kann man also erkennen, wir müssen den Christus kennenlernen, ihn als Person, als Persönlichkeit. Wir müssen belehrt werden, nicht? Damit wir dann eine Motivation, eine innere Kraft erhalten, uns zu ändern, nicht? Die alte Persönlichkeit sozusagen abzulegen, nicht? Mit allem, was dazugehört. Und das kann man nachvollziehen, wenn man vielleicht berufstätig ist, nicht? Und das ist ein Beruf, der, wo man sich vielleicht wirklich die Hände schmutzig macht. Ich habe einen Beruf, wo man das nicht machen muss, nicht? Aber wenn man zum Beispiel einen Beruf hat, wo man jetzt sehr schmutzig wird, nicht? Und kommt nach Hause, will sich für die Versammlung vielleicht fertig machen, nicht? Was macht man? Duscht, nicht? Und schrubbt und legt die Arbeitssachen ab und dann zieht man erst den Anzug an. Nicht? Kein Mensch würde auf den Gedanken kommen, den Anzug über die Arbeitssachen rüberzuziehen. Nicht? Macht man nicht. So ist es auch mit der alten Persönlichkeit. Man muss sie ablegen, nicht? Und dann ist erst Platz, die neue Persönlichkeit anzuziehen. Und diese neue Persönlichkeit ist interessanterweise nicht so ein Maßanzug, den wir uns selber schneidern, ja, der uns gut passt, nicht schön bequem ist, sondern hier steht, dass diese neue Persönlichkeit nach Gottes Willen geschaffen ist. Nicht? Also wir müssen uns nach seinem Beispiel, nach dem Beispiel, was der Christus geliefert hat, ausrichten. Und zu dieser neuen Persönlichkeit zählen zwei Eigenschaften, die hier erwähnt werden. Das eine ist Gerechtigkeit und Loyalität. Und man mag sich fragen, ist ja komisch, nicht? Gerechtigkeit und Loyalität? Gerechtigkeit? Was hat das mit Loyalität zu tun? Man würde es verstehen, wenn da steht Liebe und Loyalität, nicht? Aber Gerechtigkeit und Loyalität? Nun, ganz einfach, nicht? Woran sollen wir festhalten, oder woran wollen wir festhalten? An Gottes Maßstäben, nicht? Und Gottes Maßstäbe sind gerecht. Und in der Bibel wird mehrfach betont, dass Jehova gerecht und loyal ist. Deshalb liegt es nahe, dass diese neue Persönlichkeit ebenfalls beinhaltet, Gerechtigkeit, also an Gottes gerechten Maßstäben, loyal festzuhalten. Das könnte man so wiedergeben. Da der Vortrag heißt, beweise deine Loyalität, müsste man sich fragen, wem sollen wir denn diese Loyalität beweisen? Jehova unterstellt uns gute Beweggründe, dass wir ihm aus Liebe heraus dienen. Aber da gibt es jemanden, von dem wir in Epheser Kapitel 6 erfahren, der das bezweifelt. Wir brauchen die Seite bloß umschlagen, Epheser Kapitel 6. Und hier die Verse 11 und 12 zunächst. Da wird unsere Aufmerksamkeit auf eine geistige Waffenrüstung gelenkt. Und Paulus schrieb, legt die vollständige Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Machenschaften des Teufels standhalten könnt. Aha, das ist also unser Gegner. Er ist derjenige, der bezweifelt, dass wir Jehova von ganzem Herzen loyal sind. Und er möchte unsere Loyalität brechen. Ne? Gegen ihn gilt es also standzuhalten. Und Paulus wird noch deutlicher, indem er sagt, denn unser Ringen geht nicht gegen Blut und Fleisch, sondern gegen die Regierungen, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Jetzt wird er ganz deutlich, gegen die bösen Geistermächte in den himmlischen Örtern. Und gegen die hätten wir eigentlich gar keine Chance, ne? Wenn wir nicht Gottes Hilfe hätten. Deshalb müssen wir unbedingt an Gottes Maßstäben festhalten, weil er weiß, wie wir diesen Kampf erfolgreich gestalten können. Und welchen Eindruck vermittelt denn auf dich dieses Wort im Vers 12, Ringen? Ist das so ein Kampf auf Distanz, so auf 10 Meter Distanz? Nee. Ringen vermittelt den Eindruck Mann gegen Mann, ne? Richtig mit anpacken. Das ist also ein hautnaher Kampf, dem wir jeder von uns ausgesetzt ist in der einen oder anderen Richtung. Und das Wort geht, in der Gegenwart geschrieben also, bedeutet, dass dieser Ringkampf fortlaufend stattfindet, nicht? Dass wir Tag für Tag in diesem Kampf sozusagen stehen als Christen, gegen die bösen Geistermächte standzuhalten, unsere Loyalität zu beweisen. Nun, Satan ist sehr geschickt, denn er appelliert ständig an unsere alte Persönlichkeit, die wir ja abgelegt haben, nicht? Und sagt, ist da nicht so schlimm, nicht? Lass dir nichts sagen. Tu, was dir gefällt. Das sind so seine Schlagwörter. Er appelliert an unseren Stolz. Er selbst ist auch ein stolzes Geistgeschöpf. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass er zu dieser Taktik greift. Deshalb ist unsere Loyalität in den alltäglichen Dingen des Lebens immer gefragt. Wenn es darum geht, ob wir loyal sind, was Jehova in Bezug auf die Familie gebietet, ne? Ob wir loyal sind, wenn es um unsere Ansicht gegenüber Gottes Organisation geht und ob wir loyal sind hinsichtlich unseres Predigtauftrages. Das sind drei Punkte, die wir jetzt so nach und nach kurz einmal beleuchten wollen. Es geht also nicht immer um die großen Dinge im Leben, nicht, dass wir mit, wie Jesus, für unser Leben mit irgendetwas einstehen müssen, sondern es geht um die tausend Kleinigkeiten in unserem Leben, wo wir die Loyalität gegenüber Jehova beweisen oder unter Beweis stellen können. Die Loyalität im Familienkreis, man kann wirklich sagen, Satan greift die Familie gerne an, nicht? Und er weiß ganz genau, wenn er in der Familie Einfluss erlangen kann, dann schafft er es auch in die Versammlung, Einfluss zu streuen, seinen schlechten Einfluss, nicht? Deshalb müssen wir als einzelne Familienglieder, ob als Kinder, als Jugendliche, Mann oder Frau, diesem Einfluss widerstehen. An Gottes gerechten Grundsätzen loyal festhalten. Diese Grundsätze finden wir in 1. Petrus Kapitel 3. Und hier wollen wir zunächst die Rolle der Ehefrau kurz einmal beleuchten, und zwar in den Versen 3 bis 6. Und euer Schmuck bestehe nicht im äußerlichen Flechten der Haare und im Anlegen goldener Schmucksachen oder im Tragen äußerer Kleider, sondern er sei die verborgene Person des Herzens im unvergänglichen Gewand des stillen und milden Geistes, der in den Augen Gottes von großem Wert ist. Denn so pflegten sich einst auch die heiligen Frauen zu schmücken, die auf Gott hofften, indem sie sich ihren eigenen Männern unterwarfen. Und jetzt nimmt er auf ein Beispiel Bezug aus der Geschichte, wie Sarah Abraham zu gehorchen pflegte, indem sie ihn Herr nannte. Und ihr seid ihre Kinder geworden, vorausgesetzt ihr tut weiterhin Gutes und fürchtet keinerlei Ursache des Schreckens. Ein stiller und milder Geist, nicht? Das ist heute nicht mehr so gefragt. Es ist eher der wilde Geist, der gefragt ist. Nicht? Verwirkliche dich selbst, nicht? Tu, was dir gefällt, lass dir von niemandem etwas sagen, nicht? Auch nicht von deinem Ehemann. Das sind so diese Schlagwörter, die wir heute vorfinden. Aber in Gottes Augen ist ein stiller und milder Geist einer Ehefrau von sehr, sehr hohen Stellenwert. Und dann nimmt er hier auf Sarah Bezug, die sich also ihrem eigenen Mann unterordnete. Und das ist auch so vorgesehen von Gott, nicht? Denn nur einer kann das Steuer in der Hand halten. Ne? Wenn man sich vorstellt, beim Autofahren wollten zwei steuern, ne? Das geht nicht. Ne? Und dadurch wird der Mann nicht zu einer besseren Person oder einer höherwertigen Person. Jehova hat das einfach so vorgesehen, nicht? Dass eine Leitung innerhalb der Familie durch den Mann erfolgen sollte. Sarah unterstützte ihren Mann auch, nicht? Wir wissen, dass Abraham geboten wurde, auszuziehen aus seiner Heimatstadt in ein weit entferntes Land. Und Sarah hatte diese Worte nicht gehört. Nur durch Abraham wurden sie ihr übermittelt, aber sie unterstützte ihren Mann in diesem Familienprojekt. Ne? Als sie später dann in Schwierigkeiten gerieten, in das Land, wo Abraham hingeschickt wurde, stellte sich Sarah bestimmt nicht hin und sagte, siehste, das habe ich dir doch gleich gesagt, wären wir mal da geblieben. Ne? Kann man sich ja nicht vorstellen. Ne? Sie unterstützte ihn weiterhin, so gut es in ihren Kräften stand, obwohl man muss auch sagen, dass sie ganz ehrlich ihre Meinung bei mehreren Gelegenheiten sagte, nicht? Und Gott sagte dem Abraham, hör auf deine Frau, nicht? In dieser Angelegenheit, hör bitte auf deine Frau. Was die Ehemänner betrifft, im Vers 7 wird die Rolle, die sie von Gott zugewiesen bekommen haben, mit großem Ernst betont. Wenn gesagt wird, ihr Ehemänner wohnt gleicherweise weiterhin bei ihnen, gemäß Erkenntnis, indem er bei ihnen als einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, Ehre zuteil werden lasst, da auch ihr mit ihnen Erben der unverdienten Gunst des Lebens seid. Und jetzt betont er den Ernst der Angelegenheit, wenn er sagt, damit eure Gebete nicht behindert werden. Also so ernst sieht das Jehova, wenn der Mann nicht seine Rolle richtig ausüben würde, würde das die Gebete zu Jehova sogar behindern. Nicht? Jehova würde nicht zuhören. So ernst sieht Jehova die Verantwortung des Ehemannes. Man könnte sich fragen, gilt diese Unterordnung auch wenn zum Beispiel der Ehemann nicht den Glauben seiner Ehefrau teilt? In gewisser Weise ja. Natürlich hat das Grenzen, aber im Kapitel 3, in den Versen 1 und 2 wird auch auf diesen Aspekt eingegangen. Und interessanterweise fängt 1. Petrus 3, Vers 1 mit dem Wort ebenso an. Und mit diesem Wort ebenso bezieht sich der Petrus auf das, was er vorher geschrieben hat, nämlich im Kapitel 2, Vers 21, dass der Christus gelitten hat und dass er unter ungünstigen Umständen Jehova auch loyal geblieben ist. Und deshalb beginnt Petrus diesen Kapitel 3, Vers 1 mit dem Wort ebenso. Also er bezieht sich auf das Beispiel des Christus und sagt ebenso, ihr Frauen, seid den eigenen Männern untertan, damit sie, wenn irgendwelche dem Wort ungehorsam sind, durch den Wandel ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden mögen, weil sie Augenzeugen eures keuschen Wandels verbunden mit tiefem Respekt gewesen sind. Und es gibt viele herzerwärmende Geschichten, kann man sagen, nicht, die zeigen, dass das wirklich von großem Wert ist, nicht, und viel Herzblut auch erfordert, viel Kraft manchmal erfordert, nicht, wenn die Frau so handelt, wie es hier geschrieben wird, durch den Wandel ihren Mann zu überzeugen, nicht, ohne viele Worte. So gab es ein Beispiel in Japan. Der Mann sagte zu seiner Frau, nachdem er ihr jahrelang Schwierigkeiten gemacht hatte, wenn du heute Abend die Zusammenkunft besuchst, dann kannst du deine Sachen packen und dann kannst du gehen, ne? Was hättest du gemacht? Ne? Die Schwester betete ganz innig zu Jehova, ne? Betete darum, dass sie Anleitung von ihm erhalten möge, richtig zu handeln. Nicht? Sie wollte ihren Mann noch nicht verlieren. Sie ging zur Zusammenkunft. Und kannst du dir vorstellen, wie sie dort gesessen hat, was ihr durch den Kopf gegangen ist die ganze Zeit? Nicht? Vielleicht flossen auch manche Tränen. Sie kam zurück und der Mann hatte Wort gehalten. Er hatte, hier würde man sagen, Koffer. In Japan ist das so eine Art großes Tuch, in dem man seine Habseligkeiten hineintut. Es nennt sich Furoshiki, ne? Egal, ein Tuch. Und in dieses Tuch sollte sie alles einpacken, was ihr wertvoll erschien, und dann sollte sie das Haus verlassen, ne? Und jetzt guckte er mit Argusaugen, was sie wohl einpacken würde, ne? Ihre Schmucksachen vielleicht und so. Die Schwester überlegte einen Moment und sagte dann, kannst du dir vorstellen, was sie sagte? Stell du dich bitte in das Tuch, ich möchte dich einwickeln und mitnehmen. Denn du bist das Wertvollste, was ich hier habe. Ja, da war der Damm gebrochen, ne? Da konnte er einfach nicht mehr. Er gab also seinen Widerstand auf und ist heute unser Glaubensbruder, ne? Aber also eine solche Situation mit Gottes Hilfe und seiner Weisheit durchzustehen, nicht? Das stärkt natürlich enorm den Glauben. Sie war wirklich loyal, kann man sagen. Und viele treue Schwestern in der heutigen Zeit sind es ebenfalls. Auch die Kinder können natürlich ihren Teil dazu beitragen, nicht zum Funktionieren einer Familiengemeinschaft, indem sie bereitwillig kleine Arbeiten übernehmen, nicht, die die Eltern ihnen aufgeben. Nicht? Das macht man nicht gerne als Kind. Ich möchte mal das Kind sehen, was das gerne macht, den Mülleimer runterbringen. Ne? Aber Jahre später, wenn man dann zurückblickt, nicht, dann ist man froh, dass man das gemacht hat, ne? Und dass man seinen Eltern gehorsam war. Und man erkennt viele Jahre später, dass es für einen selbst zum Guten war. Ne? Ich weiß, wenn ich den Mülleimer runterbringen musste, 4 Treppen runter durch den Keller, dann 100 Meter über den Hof und den ganzen Weg zurück. Ne? Beim dritten Mal rufen habe ich es dann endlich gemacht. Ne? Aber anschließend, nicht, das, dieser weite Weg, nicht? Aber anschließend konnte ich mehrere Kilometer beim Fußball rennen. Nicht? Das hat mir gar nichts ausgemacht. Aber Kinder sind nun mal nicht geneigt, sofort zu gehorchen. Nicht? Aber wenn sie es tun, behaltet es im Sinn, ihr erfreut das Herz Jehovas und zeigt dadurch auch, dass ihr loyal seid. Loyal gegenüber Jehovas Organisation zu sein, ist ein zweiter Punkt. Und bestimmt könnte Jehova Loyalität fordern. Er ist der höchste König und er könnte sagen, du hast mir loyal zu sein. Aber das tut er nicht. Ne? Er wünscht eine Anbetung von Herzen, freiwillig. Und deshalb appelliert er an uns, ihm gegenüber loyal zu sein, weil er Gutes mit uns im Sinn hat. Es gibt viele biblische Beispiele, die zeigen, wie loyal sich Anbeter Jehovas verhielten. Der David zum Beispiel. Er wurde vom Saul verfolgt und er wusste, er sollte der kommende König sein. Und der Saul, der war so ein fürchterlicher Mann, nicht? Der verfolgte den David ohne Grund und wollte ihn töten. Und dann bei einer Gelegenheit fand David den Saul zusammen mit seinem Bediensteten, fand er ihn schlafend. Und da sagte der Bedienstete zu David, lass mich nur einmal zustechen, ne? Mit der Lanze. Dann ist dein Feind hinüber und du bist König, nicht? Einmal nur. Und dann hat der David gesagt, es kommt gar nicht in Frage. Das ist der Gesalbte Jehovas, der noch eingesetzte König. Und ich werde nicht meine Hand an ihn legen. Ne? Sehr loyal in der Einstellung, obwohl er die größten Nachteile daraus selber hatte. Dann würden wir ein Beispiel betrachten aus der Bibel. Und das ist dieser Text, den ich vorhin meinte, wo sehr deutlich wird, was unter Loyalität zu verstehen ist. In Johannes Kapitel 6 finden wir es und es lässt sich sehr gut merken ab Vers 66. Ne? Johannes 6 ab Vers 66. Vielleicht bevor wir es so aufgeschlagen haben, sage ich noch kurz etwas dazu. Jesus hatte etwas gesagt, woran viele Menschen Anstoß genommen hatten. Er sagte, wer nicht von meinem Fleisch isst, wer nicht von meinem Blut trinkt, kann nicht mir nachfolgen, kann nicht mein Jünger sein. Ne? Das meinte er natürlich nicht buchstäblich, aber einige, die Volksmengen, die zuhörten, die hatten gar nicht gefragt, wie das zu verstehen ist. Die haben Anstoß daran genommen und wandten sich jetzt weg und gingen von dannen. Ne? Und stell dir vor, du wärst jetzt einer der 12 Jünger gewesen und hättest jetzt da gestanden hinter Jesus, ne? Und die gehen alle weg, ne? Und du hättest gedacht, Mensch, nicht, warum erklärt er ihnen das nicht? Kommt doch zurück. Ne? Aber Jesus sagt kein Wort, er lässt sie einfach gehen. Und er setzt sogar noch eins drauf, ab Vers 66. Deswegen wandten sich viele seiner Jünger ab, den hinter ihnen liegenden Dingen zu und gingen nicht mehr mit ihm. Daher sagte Jesus zu den 12, ihr wollt doch nicht etwa auch weggehen? Kannst du dich in die Situation hineinversetzen? Jesus dreht sich um zu dir und fragt dich, ob du nicht auch weggehen willst. Ne? Und jetzt die Antwort des Petrus, die so loyal ist, nicht für einen unvollkommenen Menschen. Der Petrus konnte sich keinen Reim drauf machen, was Jesus gesagt hat, aber er gibt zur Antwort, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Mit anderen Worten, ich habe durch dich alles kennengelernt. Ne? Und das, was ich jetzt nicht verstehe, ändert nichts an der Tatsache, dass ich an dir festhalte. Ne? Ich gehe nicht weg. Und genau das ist der Gedanke, der durch das Wort Loyalität zum Ausdruck kommt. Festhalten. Selbst wenn wir Sachen einmal nicht verstehen, weil wir wissen, dass Jehova es immer gut mit uns meint. Ne? Liebevolle, loyale Anhänglichkeit. Ne? Bei der Gelegenheit nebenbei gesagt, bemerkte Jesus, dass einer ihn verraten würde, nämlich der Judas Iskariot. Und für den hatte die Loyalität einen Preis. 30 Silberstücke war sie wert. Ne? Dafür war er zu kaufen. Und genau das behauptet Satan. Jeder ist irgendwie zu kaufen. Ne? Entweder für eine Tat der Unsittlichkeit, für eine Tat der Untreue, nicht? Wie auch immer. Irgendwie hat jeder seinen Preis. Das ist Satans Idee. Und ihn da zurückzuweisen, in die Schranken zu weisen. Loyalität hat keinen Preis. Sie ist unbezahlbar. Für Judas Iskariot hatte sie einen Preis, aber wir kennen auch den Ausgang dieser Angelegenheit, dass er das mit dem Leben bezahlt hat. Er hat sich selbst praktisch das Leben dann genommen. Deshalb auch in der heutigen Zeit halten wir loyal an Jehovas Organisation fest, auch wenn wir Dinge selbst nicht verstehen mögen, warum Dinge vielleicht geändert werden oder jetzt anders erklärt werden. Ne? Oder warum Dinge so stehen gelassen werden, es keine Erklärung dazu gibt. Nicht? Halten wir treu daran fest. Behalten wir im Sinn, Jehova hat diesem treuen und verständigen Sklaven durch seinen Sohn 100% der Habe übergeben. Nicht 95%, nicht 99,9%, 100% der irdischen Königreichsinteressen hat er diesem treuen und verständigen Sklaven übergeben. Und deshalb gehört diesem treuen Sklaven, dargestellt nicht durch Jehovas Organisation hier auf der Erde, unsere Loyalität. Wir können das zum Ausdruck bringen, indem wir in der Ortsversammlung hier nicht treu mit den Ältesten zusammenarbeiten. Dadurch können wir zum Ausdruck bringen, dass wir persönlich loyal sein wollen gegenüber Jehovas Organisation. Ein dritter Punkt, der unsere Loyalität berührt, und hier würden wir wieder in den Petrusbrief zurückkehren, 1. Petrus Kapitel 4. Das ist unser Predigtauftrag und das ist eine Sache, die dem Satan überhaupt nicht schmeckt. Ne? Wenn man losgeht und über Jehova und über das Königreich anderen etwas erzählen will, also das schmeckt ihm überhaupt nicht. Und so möchte er uns gerne von diesem Auftrag abbringen. Und in 1. Petrus 4, Vers 4 wird eine dieser Anschläge, die er dann so sich ausgedacht hat, benannt. Petrus ermuntert seine Mitchristen, dass ihr diesen Lauf zu demselben Tiefstand der Ausschweifung nicht mit ihnen fortsetzt, befremdet sie und sie reden fortgesetzt lästerlich von euch. Ne? Ich habe das auf meiner Arbeitsstelle miterlebt. Da war ein Mann, der hat ein sehr unordentliches Leben geführt, um es mal allgemein auszudrücken. Ne? Und als er das dann kennenlernte, die Wahrheit, änderte er sich. Nicht? Er hörte mit verschiedenen Sachen auf und das war nach außen hin sichtbar. Aber auf einmal, nicht für die anderen, da war er nicht mehr so der Kumpel, mit dem man nach Feierabend losziehen konnte. Nicht? Und das gefiel ihnen nicht. Und sie haben angefangen, ihm zuzusetzen, nicht? Indem sie hinter ihm her tratschten. Nicht? Und das kann sehr verletzend sein. Und leider hat es diesen Mann dazu gebracht, wieder genau zu diesen Dingen zurückzukehren, die er hinter sich gelassen hat. Ne? Das ist eine heute noch wirkungsvolle Waffe, die Satan benutzt. Nicht? Und wir müssen uns daher auf Jehova verlassen, treu an ihm hängen, damit uns diese lästerlichen Worte anderer nichts ausmachen, uns nicht beschädigen können. Deshalb führt Petrus weiter aus im Vers 6, in der Tat, zu diesem Zweck wurde die gute Botschaft auch den Toten verkündigt, damit sie, was das Fleisch betrifft, vom Standpunkt der Menschen aus gerichtet würden, doch was den Geist betrifft, vom Standpunkt Gottes aus leben könnten. Und so ist es tatsächlich, hier ist nicht von buchstäblichen Toten die Rede, sondern von Menschen, die in Jehovas Augen geistig tot sind, solange sie nicht seine Anbeter sind. Nicht? Solange sind sie geistig gesehen in seinen Augen ohne Leben tot. Das Beste, was wir daher tun können, wir können sie mit der Botschaft aus Gottes Wort in Verbindung bringen, damit sie in Gottes Augen zum Leben kommen, wenn sie nämlich bereit sind, ihr Leben zu ändern. Und das ist eine Tätigkeit, nicht, die nicht nur für uns wohltuend und lebensrettend ist, sondern erst recht natürlich denjenigen, denen wir diese Botschaft überbringen. Deshalb ermahnt Petrus uns noch im Hinblick auf unseren Predigtauftrag loyal zu sein. Im Vers 7, das Ende aller Dinge aber hat sich genaht. Seid daher gesunden Sinnes und seid wachsam im Hinblick auf Gebete. Nicht? Gebete, insbesondere Gebete, werden uns helfen, wachsam zu sein. Die Studienbibel sagt in der Fußnote, seid nüchtern. Also uns nicht berauschen zu lassen von diesem großartigen Angebot, ne, was Satan heute so in seinem Bauchladen zu bieten hat. Ne. Er sagt, greif zu, nicht, bezahl später, kannst alles nehmen, was du haben willst. Ne. Aber der Preis ist oft sehr, sehr bitter. Nüchtern bleiben, wachsam bleiben. Das Gebet wird uns hier helfen, Jehovas Weisheit wiederzuspiegeln und das wirklich auszuleben, worum uns der Petrus hier unter Inspiration gebeten hat. Wir sehen, wir haben wunderbare Möglichkeiten, im täglichen Leben unsere Loyalität zu zeigen. Nicht? Selbst wenn wir alt geworden sind, wenn wir krank geworden sind, wenn wir vielleicht gar nicht mehr die Möglichkeit haben, so öffentlich zu predigen. Nicht? Vielleicht mit Mühe und Not es hierher schaffen oder vielleicht am Telefon den Zusammenkünften zuhören. Aber loyal zu sein, das lassen wir uns nicht nehmen. Nicht? Das kann man in jedem Lebensabschnitt wirklich zum Ausdruck bringen, ob jung, ob alt, ob neu oder schon erfahren. Liebevolle Anhänglichkeit Jehova gegenüber. Auch unsere Loyalität gegenüber der Organisation Jehovas. Nicht? Jehova berührt das zutiefst, wenn wir ihm gegenüber, seiner Organisation gegenüber loyal sind und sie nach Kräften unterstützen. Und auch unsere Loyalität dem Predigtauftrag, den sein Sohn ins Leben gerufen hat, dass wir sein Königreich bekannt machen, dass wir vollkommen uneigennützig unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Mittel einsetzen, das berührt Jehova zutiefst, wenn wir in dieser Hinsicht wirklich loyal bleiben. Wir dürfen uns auch nicht einschüchtern lassen von Satan. In 1. Petrus Kapitel 5, Vers 8 wird er als ein brüllender Löwe beschrieben, nicht? Der einschüchtern möchte, der uns möglichst in Angst versetzen will. Lassen wir das niemals zu. Jehova ist immer stärker. Darauf können wir uns verlassen. Wie können wir unseren Kampf erfolgreich gestalten? Wie können wir unsere Loyalität bewahren? Nun, möchte ein Beispiel benutzen, und zwar von einem Segelboot. Kannst du dir so ein Segelboot vorstellen? Ja, so ein richtig großes, so ein Viermaster, so im Geiste jetzt, ja. Nicht, wir haben ein Glaubensschiff sozusagen mit Jehovas Hilfe hergestellt. Es ist zu Wasser gelassen worden. Es schwimmt im Meer der Menschheit, in diesem unruhigen Meer, ne? Und was bringt ein Segelschiff vorwärts? Na klar, nicht? Die Segel, ne? Gottes Geist steht wie der Wind jedem Menschen zur Verfügung, aber nicht jeder zieht Nutzen daraus. Nur derjenige kann Nutzen daraus ziehen, der Segel setzt. Und was sind unsere Segel, damit wir aus dem Geist Gottes Nutzen ziehen können, der uns vorwärts bringt? Es ist persönliches Studium, es ist das Gebet, es sind die Zusammenkünfte und es ist unser Predigtdienst. Segel setzen heißt daher die Devise, um aus dem Geist Gottes Nutzen zu ziehen. Dieser Geist Gottes ist erfrischend, er bringt unser Glaubensschiff vorwärts, ne? Die Reise macht Freude und irgendwann werden wir sagen, Land ahoi, ne? Die neue Ordnung ist da. Und dann wissen wir, dass jeder Kampf, den wir geführt haben, für unsere Loyalität wirklich erfolgreich war. Lasst uns zum Schluss noch Psalm 97, Vers 10 aufschlagen. Für die meisten hier im Saal bestimmt ein sehr bekannter Text. Aber er enthält wertvolle Informationen für uns. Psalm 97, Vers 10. O ihr, die ihr Jehova liebt, fängt der Psalmist an. Das geht doch runter wie Öl, ne? Stellt euch mal vor, ein Brief an eure Versammlung, Kreuzberg Mitte, ist das richtig? Ja, Mitte, wird geschrieben, nicht? Und der wird jetzt hier von der Bühne verlesen und der fängt an mit den Worten, O ihr, die ihr Jehova liebt. Na, da möchte ich mal nicht den sehen, der darüber strahlt, ne? Ihr, die ihr Jehova liebt. Jehova unterstellt uns also gute Beweggründe, aus denen wir ihm heraus dienen. Aber er möchte auch, der zweite Teil des Verses, hasst das Böse. In all seinen Verkleidungen wird Loyalität uns dazu in die Lage versetzen, es zurückzuweisen, es als solche zu erkennen und zurückzuweisen. Hasst das Böse, auch wenn es nett verpackt ist. Nein, danke. Was würde Jehova seinerseits tun? Nun, das könnte uns kein größerer versprechen. Er behütet die Seele seiner Loyalgesinnten. Aus der Hand der Bösen befreit er sie. Ein schönes, zu Herzen gehendes Versprechen, was Jehova, ein Gott der Treue und Loyalität, auf alle Fälle einhalten wird. Bewahren und beweisen wir daher in den täglichen Angelegenheiten des Lebens weiterhin unsere Loyalität.